Daran knüpft dieser Sonntag für Freiheit. Und er hat im Zentrum dieses Wort aus dem Micha-Buch. Und wenn wir auf die Propheten des Alten Testamentes hören, dann merken wir, das ist eine besondere Art Prophetie. Heute haben wir gerne prophetische Worte. Wir hören das auch gerne und es ist uns auch wichtig, hier so im hörenden Gebet zu hören, was ein Mensch einem Menschen persönlich von Gott her eigentlich weitersagen möchte. Die Prophetie des Alten Testamentes hat noch eine ganz andere Dimension. Da geht es weit über das Persönliche hinaus, da geht es um die Gesellschaft. Die Propheten waren Zeitansager, waren Menschen, die hineingesprochen haben in ihre Gesellschaft. Da ging es nicht nur um die Individuen, da ging es um die Gemeinschaft, in der vieles durcheinander ist und die Hilfe braucht, von Gott her Hilfe braucht. Die Propheten waren darum ja, sowas wie Sozialkritiker, Sozialkritiker im Auftrag Gottes her, die gesagt haben, wir haben doch einen Gott, der uns geschaffen hat, damit wir miteinander leben, damit wir füreinander eintreten, damit wir einander helfen, Gutes zu tun, Gutes zu empfangen und weiterzugeben. Dass Gottes Wort unser Leben prägt, bestimmt, dass Liebe, Güte ein Elixier ist, in dem wir uns auch wiederfinden können und dass Gott selber für uns nicht fremd ist. Da stehen Amos, da stehen Hosea, da stehen Micha. Wenn man mal die Bücher im Alten Testament liest, dann merkt man auf der einen Seite, das ist so anders, eine herausfordernde Sprache. Und auf der anderen Seite, wenn man dann sich so ein bisschen auch helfen lässt, da reinzufinden, dann entdeckt man, Mensch, ist das aktuell, ist das herausfordernd bis heute? Und ich habe gedacht, ich möchte euch zumindest mal so eine kleine Buchempfehlung geben. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber zumindest kann man es bei mir ausleihen. Gerade zum Micha-Buch, mit Micha reden, Prophetie einst und heute. Und ich habe darin einen Einstieg gefunden zu diesem Micha 6, wo ich gedacht habe, den möchte ich euch gerne mal vorlesen. Er knüpft nämlich an die amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Ein ganz aktuelles Thema für uns auch, wer wird's nicht und wie wird's und so weiter. Allerdings ist das schon etwas länger her. Und zwar 1977 ist Jimmy Carter, vielleicht können sich zumindest die so Älteren in meinem Alter noch daran erinnern, der Mann mit der Erdnuss. Also der Erdnusspräsident Jimmy Carter ist 1977 eingeführt worden in sein Amt als Präsident. Und Hans-Walter Wolf in seiner Auslegung über Micha 6 steigt genau damit ein und er sagt, als Jimmy Carter vor 3 Monaten seine Amtseinführung hatte, hat er seine Hand auf die Bibel gelegt und die Bibel war aufgeschlagen. Und dann hat er den Amtseid vollführt. Und bei seiner ersten Rede hat er gesagt, was aufgeschlagen war. Und das finde ich ganz stark, wie hier Hans-Walter Wolf diese Brücke schlägt von Micha zu uns heute. Carter hat gesagt, ich habe soeben meinen Amtseid auf die Bibel abgelegt, aufgeschlagen an der Stelle des zeitlosen Spruches des alten Propheten Micha. Und dann las er in dieser Rede, seiner ersten Rede, der amerikanische Präsident, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Recht üben und Güte lieben und demütig wandeln vor deinem Gott. Und jetzt führt Hans-Walter Wolf weiter aus. Präsidentenwechsel ist ein Meilenstein im Leben der USA, kriegen wir gerade aktuell mit. Ein Wendepunkt ähnlicher Art sollte es sein im Leben eines jeden Menschen, wenn er neu fragt und sich neu sagen lässt, was ist denn eigentlich gut für den Menschen, für mich und für meine Mitmenschen? Prüfen wir, ob es für unser Leben einen Regierungswechsel bedeutet. Dieses Wort, so Hans-Walter Wolf, ist ein Anstoß für sich immer wieder zu prüfen, ob es einen Regierungswechsel bedeutet. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Und darum ist es so herausfordernd. Und darum werden wir jetzt auch in dem, wie wir diesen Text miteinander angehen, hoffentlich etwas von dieser Herausforderung spüren, die typisch prophetisch ist. Ihr werdet unter Umständen jetzt bei dem, was an Beiträgen kommt, aufgeregt sein, aufgewühlt werden, hoffentlich, Weil wir etwas von dem dann mitbekommen, was alttestamentliche Prophetie bis heute möchte. Sie möchte uns herausfordern, in dieser Welt nicht nur Zuschauer zu sein, sondern einzugreifen. Alttestamentliche Prophetie, das ist sowas wie eine geistliche Wasserstandsanzeige. Was fehlt eigentlich wirklich? Kennen wir das auch noch heute? Ich habe gedacht, ja. Ihr braucht nur mal einen Bernhard Kohlmann ansprechen, wie so die soziale Situation in unserem Landkreis ist. Was er euch dann erzählt, teilweise mit bebendem Herzen, Judith kennt es ja, das ist sowas wie alttestamentliche Prophetien unserer Zeit. Nämlich zu sagen, das sind soziale Nöte, die schreien zum Himmel. Das sind Menschen, die innerlich zu Gott schreien und es gar nicht mehr wissen. Und wie reagieren wir da drauf? Wie gehen wir da damit um? Beschäftigen wir uns nur noch mit uns? Ziehen wir uns zurück in unser frommes Exil? Oder wagen wir es, Stellung zu beziehen, uns herausfordern zu lassen? Herausfordern zu lassen mit diesem Wort jetzt heute von Micha 6 her. Gottes Wort halten, da steht eigentlich, die Rechtsordnungen im Blick zu behalten. Luther hat es automatisch mit dem guten Recht, mit den 10 Geboten, mit dem Wort Gottes zusammengebracht. Logisch. Aber das hat immer auch noch eine größere Dimension. Güte lieben, da steht eigentlich Solidarität praktizieren. Gemeinschaftssinn, leben. Nicht nur für sich, sondern zu akzeptieren und zu annehmen, noch mehr umsetzen, dass wir Menschen in Anführungsstrichen aus einem geblüht sind, dass wir zusammengehören und dass es uns nicht egal sein kann, wenn wir auf Kosten anderer leben und uns das dann gesagt wird. Es fordert heraus und ihr werdet es sicher auch merken. Und das Ganze wird verknüpft von Micha mit dem aufmerksamen Unterwegssein mit Gott. Demütig mit deinem Gott unterwegs sein, da könnte man auch übersetzen, aufmerksam mit Gott unterwegs sein, mitgehen mit dem Gott, der uns vorangeht. Ja, aber jetzt wird es wieder so drückend, jetzt wird es wieder so herausfordernd. Wie kriege ich das jetzt auf die Reihe? Ich als Prediger, vor allem als jemand, der bei Micha auch nicht ganz ungeschoren davon kommt, der kann uns Pastoren ganz schön wirklich den Kopf waschen, aber er bleibt nie bei den einen stehen. Er weiß, jeder von uns hat Dreck am Stecken und trotzdem. Wie gelingt es uns, einen Unterschied zu machen? Und dazu jetzt, bevor ich Leni und Thomas hier nach vorne bitten, nochmal ein Text, den uns IJM zur Verfügung gestellt hat, um zu überlegen, wie mache ich denn den Unterschied?
Ich kann einen Unterschied machen? Nein, die Wahrheit ist, dass mein Handeln nichts bewirkt. Ich weigere mich zu glauben, dass die Welt gerechter werden kann, dass mein Konsum und mein Handeln Einfluss haben, dass ich etwas verändern kann. Die Wahrheit ist vielmehr, dass alles nur halb so schlimm ist. Ich glaube nicht, dass Kinder tausendfach von ihren Eltern verkauft werden, dass Menschen heute noch zur Arbeit gezwungen werden, dass Frauen von ihren Grundstücken vertrieben werden. Die Realität ist schlichtweg, dass das alles Einzelfälle sind, dass Sklaverei abgeschafft und Vergangenheit ist. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Sklaverei existiert noch immer. Sklaverei existiert noch immer. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, dass Sklaverei abgeschafft und Vergangenheit ist, dass das alles Einzelfälle sind. Die Realität ist schlichtweg, dass Frauen von ihren Grundstücken vertrieben werden, dass Menschen heute noch zur Arbeit gezwungen werden, dass Kinder tausendfach von ihren Eltern verkauft werden. Ich glaube nicht, dass alles nur halb so schlimm ist. Die Wahrheit ist vielmehr, dass ich etwas verändern kann, dass mein Konsum und mein Handeln Einfluss haben, dass die Welt gerechter werden kann. Ich weigere mich zu glauben, dass mein Handeln nichts bewirkt. Nein, die Wahrheit ist, ich kann einen Unterschied machen. Ich kann einen Unterschied machen. Wir können einen Unterschied machen.
Was zu euch persönlich sagen, für die, die euch nicht kennen. Ich kenne euch ja schon hunderte Jahre, aber.
Mein Name ist Leni Schütz. Ich bin 44, ich wohne in Lörrach, habe 2 Kinder. Ich bin Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin und seit vielen Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich bei IJM.
Ich bin Thomas Wahl, ich bin 36, verheiratet, 3 Kinder, wohne in Schopfheim. Beruflich arbeite ich beim Raimund als Elektromeister in der Instandhaltung. Ich bin hier in der Gemeinde auch im Ältestenrat und engagiere mich für die Männerarbeit. Bin ehrenamtlich bei der Vierte Musketier tätig und seit 2 Wochen offiziell auch für die IJM.
Ja, Thomas, wir steigen mal mit dir ein. Du warst bis vor kurzem bei Muskathlon in Berlin. Da ging das noch unproblematisch hin und zurück, aber trotzdem natürlich auch unter Corona-Bedingungen. Muskathlon Berlin hat ganz viel überhaupt dieses Mal die Muskathlon-Aktion mit IJM zu tun. Und ich habe so gemerkt, wenn man deinen Status verfolgt hat bei WhatsApp, dann ist da immer wieder ein kurzes Videoclip eingeblendet worden oder man hat gesehen, wie ihr damit konfrontiert wurdet, mit dem, was wir gerade auch jetzt so ansatzweise gesehen haben, allerdings noch ein bisschen konfrontativer, habe ich den Eindruck gehabt, sodass die Männer auch ein bisschen umgehauen werden. Was hat dich da so angesprochen? Du hast ja, auch von dem schon ganz schön viel weitergegeben. Was mit IJM da, was steckt da dahinter, was dich so berührt hat?
Ja, IJM ist, finde ich, eine wirklich geniale Organisation, ist auch eine christliche Organisation. Die wurde vor 20 Jahren von einem Florenziker gegründet, der in Afrika ein Massengrab in der Kirche dokumentieren musste. Und da festgestellt hat, an diesen ganzen Morden, die da geschehen sind, gesagt hat, hey, es kann nicht sein, dass diese Gewalt gegen Menschen in Armut weiterhin so stattfindet. Da braucht es einen Anwalt der Freiheit. Und so hat er da die Organisation IJM ins Leben gerufen. Und IJM, das sind Anwälte, das sind Ermittler, das sind Sozialarbeiter und eine ganze Armee von Ehrenamtlichen. Und es ist so, diese Arbeit, die IJM macht, wie sie aufgebaut ist, das begeistert mich einfach, weil die gehen hin auf Hinweise aus der Bevölkerung oder von anderen Organisationen, die irgendwo Hilfsarbeit leisten, gehen sie hin, ermitteln so einen Status quo, okay, was haben wir hier für einen Fall von Gewalt an Menschen in Armut oder was für einen Fall von Sklaverei und machen da eine Aufstellung und konfrontieren damit die Regierung in dem Land. Und sagen hier, das ist euer Problem, wir können mit unserer Expertise euch dort helfen, dürfen wir. Und das ist ganz wichtig, weil dadurch kommen die innerhalb vom Rechtssystem, werden die dann tätig. Es ist keine zweite Polizei, die dann dort im Land sich aufbaut, sondern sie gehen mit den Behörden vor Ort, mit der Polizei, fangen sie an, Ermittlungsarbeit zu leisten, zeigen den Behörden, wie es funktioniert, sie schulen die Polizisten. Und so ist quasi am Anfang, wenn sie ins Land kommen, die Arbeit von IJM so groß und sie wird dann aber immer weniger im gleichen Maß, wie die Arbeit von den Behörden vor Ort sich aufbaut. Und das sorgt dafür, dass dann halt hinterher eine geschulte Organisation, ein geschultes Rechtssystem zurückbleibt, was mit der Gewalt, mit der Kriminalität dort vor Ort umgehen kann. Ein schönes Beispiel ist da in Indien eine Reismühle, wo auch schon über mehrere Generationen, so wie wir es hier auch gerade in der Ziegelei gehört haben, da werden Kinder in diese Sklaverei rein geboren, sie wachsen dort auf, sie heiraten innerhalb von diesem bewachten Areal und kennen gar nichts anderes. Und dieser Besitzer von dieser Reismühle, der wurde eben hochgenommen, der wurde verurteilt zu 8 Euro Strafe. Und er hat die 8 Euro bezahlt, er ist wieder raus, er hat gerade weitergemacht. Und IJM ist da aber dran geblieben, ist eine Instanz höher gegangen, hat das Ganze neu aufgewickelt. Und in der zweiten Instanz wurde er dann zu 5 Jahren Haft verurteilt. Und jetzt war es dann dort so, dass für dieses Delikt der Sklaverei darf jetzt nie wieder weniger als 5 Jahre Haft verhängt werden. Das heißt eben, es bleibt einfach was zurück, wo jetzt einfach Sklaverei abgeschreckt wird. Also wo andere merken, okay, dieses System, wie ich Menschen ausbeuten kann, das ist jetzt gefährlicher, und auch die Behörden vor Ort wissen eher, wie sie damit umzugehen haben. Und genau. Und eben diese ganze Systematik, dieser Aufbau, was IJM da leistet, das finde ich genial. Und ja, das begeistert mich.
Ja, man merkt etwas von dem, wenn es das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Du hast gesagt, es hat eine doppelte Auswirkung auf dich gehabt. Vielleicht kannst du das noch auch weitergeben.
Ja, für mich war so dieser, war früher viel, ich habe mich viel verglichen mit anderen. So, wo stehe ich im Leben, wo stehen andere im Leben, boah, was haben die schon erreicht? Da ist so viel mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Freiheit da. Und es hat mich immer getrieben, mehr zu machen, mehr zu wollen auch. Und wenn man mal anfängt, sich dann mit solchen Themen zu beschäftigen, ich bin da eben über der 4. Musketier drauf gestoßen, und wo ich dann angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, was Armut heißt und was wirkliche Unfreiheit auch bedeutet, dann habe ich selber auch schon gemerkt, was für eine tiefe Dankbarkeit ich eigentlich haben kann für das, was ich hier habe, was ich hier als Deutscher generell habe, in einem Land voller Freiheit, voller Möglichkeiten. Und ja, letztendlich bin ich weggekommen von diesem Drang, ständig mehr zu brauchen oder nicht genug zu sein, hin wirklich zu einem tiefen Frieden, zu einer Ruhe innerlich. Und daraus dann auch wieder zu sagen, okay, und jetzt will ich was dagegen tun, jetzt will ich was davon abgeben.
Also dieses Dankbarkeit für das, was ich habe, und auf der anderen Seite zu sagen, die Einsatzbereitschaft, wenigstens an einem oder ein paar Punkten, da auch ganz konkret mitzuhelfen, dass andere diese Dankbarkeit, wie in dem Film ja auch deutlich geworden ist, nach einer Befreiung auch erfahren können. Leni, du bist schon lange, hast du auch erwähnt, mit IJM verbunden. Ich meine, jetzt gibt es ja erst 20 Jahre. Wie lange ist es und wie kam das bei dir, dass du da gesagt hast, da möchte ich mich mehr damit auseinandersetzen oder auch dafür einsetzen?
Also das war tatsächlich eigentlich ganz lustig. Ja, das war eigentlich so ein bisschen auch, also eben Gottes Werk. So. Meine Kinder waren beide im Kindergarten. Die sind jetzt 10 und 12. Also das heißt, es ist jetzt irgendwie 6 Jahre her oder 7. Und dann waren die eben beide im Kindergarten und ich hatte vormittag wieder so ein bisschen Zeit, aber noch nicht so, dass ich wieder arbeiten gehen konnte und wollte aber trotzdem irgendwas Sinnvolles machen. Und dann habe ich halt ein bisschen gebetet und dann kam mir so das Wort Zwangsprostitution in den Kopf. Und ja, da hatte ich jetzt eigentlich nichts noch nicht mit zu tun. Habe dann halt gegoogelt, Zwangsprostitution plus Jesus, Zwangsprostitution plus christlich, so. Und dann bin ich halt sehr schnell auf IJM gestoßen und habe dann verstanden, okay, da ist jetzt, wo ich mich halt einsetzen kann. Dann habe ich das gemacht, dann war da eine Schulung, die war in Heidelberg, ganz praktisch, da wohnen meine Eltern, konnte ich meine Kinder abliefern mit meinem Mann, habe diese Schulung gemacht und war dann eben so, bin ich dann zu IJM gekommen.
Und dich bewegt vor allem diese Spannung, Sklaverei hat mit uns viel mehr zu tun, als wir uns manchmal eingestehen wollen,
ja,
oder?
Ja, das ist ja leider so, ne? Wenn wir dann so die Ziegelei sehen, denken wir, ja, ist ja ganz weit weg und so. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass für uns alle arbeiten Sklaven. Also da müssen wir uns gar nichts vormachen, das ist alles bewiesen und belegt. Alle, die wir hier sitzen, wir alle können nur so hier sitzen in diesem Wohlstand, weil andere Menschen halt für uns in Unfreiheit und unter schlimmen Bedingungen arbeiten. Gibt es auch im Internet, ja.
Jetzt konkret. Wird mein Stuhl heiß. Ich habe schon zuerst gesagt, ich weiß genau, wenn die Leni da vorne sitzt, dann wird es jetzt ein bisschen heiß für mich selber. Mach's noch konkreter, ich bin bereit.
Ja. Okay, also und das ist der eine Fakt und der andere Fakt ist auch, dass ich selber kann da jetzt auch nicht das ganze System umkrempeln und das kann auch keiner von uns und das ist auch überhaupt nicht das Thema. Aber das Thema ist, wo positioniere ich mich eben? Also glaube ich, dass mein Handeln einen Unterschied macht oder glaube ich, ja, ach so schlimm ist es alles nicht und das kann ich weitermachen. Und ich glaube eben, das ist meine tiefste Überzeugung, auch aus meinem Glauben heraus, das, was ich tue, das, was ich sage, das hat Einfluss, also das hat eine Auswirkung. Und zum Beispiel wissen wir ja eigentlich heutzutage mittlerweile alle, es gibt fair gehandelten Kaffee und es gibt nicht fair gehandelten Kaffee. Und ich trinke total gerne Kaffee und ich weiß aber auch, wenn ich einen Pfund Kaffee für 3 Euro kaufe, dann ist das nicht der Preis, den der Kaffee eigentlich kosten müsste. Und das heißt, wenn ich den billigen Kaffee kaufe, der nicht fair gehandelt ist, dann zahlen eben andere Leute den Preis, den ich nicht bereit bin zu zahlen. Ja, also
ist fairer Handel, hat es schon unmittelbar mit Sklaverei zu tun?
Fairer Handel hat schon unmittelbar mit Sklaverei zu tun, weil natürlich sind die Kaffeebauern, die eben so ganz schlimme Knebelverträge haben, da müssen die Kinder mitarbeiten, um das überhaupt zu erfüllen. Oder wenn wir in die Textilindustrie schauen, wird es nicht besser. Also klar, wir wollen immer schöne neue Klamotten und wollen die auch günstig kaufen. Oder auch wenn wir sie teuer kaufen, ist ja kein Unterschied. Aber da müssen wir uns auch einfach eingestehen, schon in der Baumwollproduktion, da übrigens das meiste Gift heutzutage geht nicht in die Nahrungsmittelindustrie oder in die Produktion, sondern in die Baumwollproduktion. Also das meiste Gift, was auf unserer Erde heute versprüht wird, wird für die Baumwollproduktion versprüht. Da fängt schon an, die Menschen, die Baumwolle sehen, ernten hinterher, die haben natürlich alle keine Schutzkleidung an, die leben nicht besonders lange, sowas alles. Dann von den Näherinnen wissen wir es ja, ne, wo die Hochhäuser einstürzen und die dann alle unter sich begraben. Das wissen wir, denke ich, alle. Und letztendlich geht es für mich, und natürlich IJM finde ich ganz super und da unterstütze ich das sehr, aber ich glaube, es hat eben auch sehr viel mit uns zu tun, mit unserem Konsumverhalten. Wie oft brauche ich neue Sachen? Oder wie kann ich mir den Kaffee leisten? Oder bin ich bereit dafür, dass jemand anders halt dann den Preis zahlt? Das sind ja jeden Tag so kleine Entscheidungen, die wir treffen können. Und für mich ist halt noch so das Wichtige dabei, wenn wir ein bisschen gucken, wie wir konsumieren, also wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ich muss jetzt vielleicht nicht alle 3 Monate eine neue Hose kaufen, ich kann die vielleicht mal ein Jahr anziehen oder so, dann wird ja weniger Baumwolle produziert auf lange Sicht und dann wird weniger Gift in die Umwelt geschmissen letztendlich. Also auch unser Konsumverhalten hat nicht nur was mit den Menschen zu tun, mit uns Menschen und mit den auf der anderen Seite der Waagschale, sondern halt auch mit der Erde, mit der Ressource Erde, die uns ja Gott auch anvertraut hat. Und das ist für mich auch immer schon so ein Hinweis auf Gott, wenn es halt nicht nur eine irgendwie Auswirkung hat, sondern eben auch auf die Umwelt an sich auch Auswirkungen hat. Ne, versteht ihr, was ich meine? Wenn wir weniger konsumieren, müssen weniger Menschen für uns arbeiten, muss weniger Gift verspritzt werden. Und so geht es dann halt, kann die Umwelt besser geschützt werden, ist ja auch unser Auftrag eigentlich von Gott. Ja.
Also es geht schon sehr für dich ins Konkrete rein, weil du sagst, du wolltest dich nicht damit zufrieden geben, sozusagen ohnmächtig immer noch das Gegenargument zu hören. Ja, aber wir haben ja 1000 Abers, auch was alles nötig ist und warum das alles nötig ist. Welche Erfahrungen hast du da damit gemacht? Ich meine, wir haben gesagt, Klamotten, Kaffee, Kakao, Handys, elektronisch. Ihr lebt jetzt sehr spartanisch oder wie macht ihr das jetzt?
Also wir kaufen tatsächlich ganz viele Sachen Secondhand, in Secondhand-Läden oder es gibt verschiedene, jetzt momentan natürlich nicht wegen Corona, ne? So Kleiderbörsen, Kinderkleiderbörsen kennen wir alle, gibt es auch ganz tolle Frauenkleiderbörsen zum Beispiel. Dann unsere elektronischen Geräte, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, unser ganzer Elektroschrott wird ja irgendwo hin verschifft und dann dort in Afrika zum Beispiel von den Kindern munter überm Kocher ohne Schutz ausgekocht, um die Wertstoffe wieder zu trennen, damit man es wieder verwerten kann. Also Recycling ist da jetzt auch nicht gerade so besonders toll, wenn man sich das halt anguckt, was bedeutet das Recycling? Also sitzen Kinder um so einen kleinen Kocher drumherum, kochen die Dinger aus und atmen natürlich die Dämpfe ein die ganze Zeit. Das heißt, wir haben Elektrogeräte, die man entweder reparieren kann. Mittlerweile gibt es auch ein Fairphone, also ein Fair-Handy. Natürlich sind es teilweise dann Sachen, die entweder mehr kosten. Dann ist die Frage, bin ich bereit, den Preis zu zahlen oder will ich, dass lieber andere Leute den Preis für mich zahlen? Ja, das ist halt immer eine Entscheidung. Und auch für uns arbeiten natürlich immer noch Sklaven und ich würde mich davon auch nicht frei machen. Ich finde es auch schwierig, jetzt übers Internet fair gehandelte Kleider zu kaufen, weil dann sitzen die nicht gut oder dann passen die nicht so oder dann stehen die mir doch nicht so. Kann ich alles verstehen. Aber zum Beispiel die Männer-T-Shirts, ne, für einen Mann, meinen Mann, die kann ich gut bei Made in Freedom kaufen, hier vom Armin Rusa in Eimeldingen, der eben ja auch so ein Projekt hatte, wo dann eben Frauen aus der Sklaverei rausgekommen sind. Bei Männer-T-Shirts sind irgendwie Männer-T-Shirts, ne, passen, weiß man einmal die Größe. Ne? Drei Farben passt irgendwie.
Okay, gut. Also, Thomas, wenn man IJM unterstützt, macht man viel Gutes, denke ich. Würdest du jedem empfehlen, auf die Homepage zu gehen und da mal nachzuschauen oder sagst du, da muss man schon ein bisschen abgehärtet sein?
Ja, es ist natürlich schon ein Thema, was ganz schön herausfordert, wo man sich natürlich schon auch bewusst sein muss, wenn man sich darauf einlässt, wird man mit viel Leid konfrontiert. Also während der Woche in Berlin, wir hatten mehrere Einheiten, wo wir wirklich von IJM geschult worden sind. Und ich fand es auch ein Thema mega spannend. Da hat uns der Leiter von dem Büro in Rumänien, deren Arbeit wir ja da mit dem Muscatlon hauptsächlich mit unterstützt haben, wurde uns zugeschaltet und ich habe ihn gefragt, wie er das hinbekommt, den ganzen Tag dieses Leid zu sehen und ja, einfach da drin zu arbeiten und da nicht verrückt zu werden, wenn man das tagtäglich sich damit umgibt. Und er hat gesagt, sie machen das im Büro so, wenn sie morgens kommen, dann setzen sie sich eine halbe Stunde, ein Zeitfenster, wo sie einfach wirklich still werden, zur Ruhe kommen, das mit Gott, mit Jesus einfach eine stille Zeit haben. Es gibt mittags nochmal eine Stunde gemeinsames Gebet und einmal im Quartal fahren sie 2 Tage weg, um sich, um wirklich ja, zur Ruhe zu kommen, sich auszutauschen, das aufzuarbeiten und sich da wieder ganz unter den Fokus von Gott zu stellen. Und ich denke, das ist, wenn man das ganze Thema Sklaverei oder Menschenhandel angeht, das Allerwichtigste, dass man von vornherein sich unter den Schutz Jesu stellt und aus dessen Kraft heraus sich dem Thema dann widmet. Also wenn man so aus dem Alltagsstress und aus den Alltagstaktungen rausgeht und dann sich damit beschäftigt, dann glaube ich, dass das einen eher noch mehr reinzieht und man dann irgendwo hinterher landet und erst recht ohnmächtig ist.
Genau. Ja. Ihr merkt, wir sind am Anfang des Gespräches eigentlich erst eingestiegen und müssen jetzt schon aufhören, weil ja nachher der zweite Gottesdienst sein soll. Leni, an dich die Schlussfrage noch. Wo entdeckst du Jesus in dieser ganzen Kiste?
Ja, eben. Für mich ist es wirklich so, jede kleine Entscheidung, die ich treffe, die aus meiner Sicht richtig ist, ich glaube einfach dran, dass das das ist, was Jesus von uns will. Und ich finde das immer so schlimm, wenn wir dann, als Christen, dann beten wir so schön, ne? Und dann gehen wir raus und trinken den, ich weiß nicht, hat die Stami fair gehandelten Kaffee? Ich hoffe, sonst vielleicht in Zukunft.
Also wir haben einen Beschluss gefasst, dass wir Produkte aus der Gegend nur kaufen und fair gehandelten Kaffee. Aber es hat mich veranlasst, dass ich das wieder nachprüfen muss.
Oder zum Beispiel die Schokolade. Das darf ich noch ganz kurz sagen. Oh. Mit der Schokolade. Die meisten Kakaobohnen werden ja von Kindern gepflückt. Ne? Und die Kinder wissen natürlich gar nicht, wie Schokolade schmeckt. Und ich weiß nicht, kennt ihr Marc-Uwe Kling und das Känguru? Jedenfalls sagt der da an einer Stelle, ja, wenn man das bedenkt, dass die Kakaobohnen von Kindern gepflückt werden ja meistens und die aber gar nicht wissen, wie Schokolade schmeckt, auch sonst nicht zur Schule gehen oder so, dann kriegt der Name Kinderschokolade eine ganz neue Bedeutung.
Okay, also es tut mir sehr leid, dass ich einfach da abbrechen muss. Es ist nun mal unserer Zeit geschuldet. Also ich habe so für mich als Schlussgedanken hier noch dabei, was können wir eigentlich tun? Oder vielleicht muss man sagen, soll man was tun und soll man was lassen? Wenn wir erkennen, wir haben einen Regierungswechsel, jetzt komme ich vom Micha nochmal her vom Einstieg. Und ich will unter der Herrschaft Jesu leben, weil ich weiß, er weiß, was gut ist. Was der Herr von mir fordert, ist gut, aber nicht nur für mich, sondern für diese Welt. Und darum ist die Herausforderung Solidarität eine, die wirklich meinen Stuhl heiß macht. Und wo ich merke, da bin ich nicht fertig und da brauche ich solche Anstöße, weil sie mich auch herausfordern, eben zu sagen, in dieser Welt glaubwürdig unterwegs zu sein, Glauben zu leben, eben nicht nur außen an der Wand stehen zu haben, sondern auch ganz praktisch umzusetzen. Wir haben gesagt, wir möchten den Teil mit Gebet beenden und darum lade ich euch alle ein, wer kann, aufzustehen. Ihr zwei werdet das im Gebet aufgreifen und ich werde es dann ins Vaterunser reinmünden lassen.
Herr Vater, ich möchte vor dich treten und für die Organisation IJM eintreten. Möchte ich bitten, dass du die Mitarbeiter, die dort arbeiten, die sich ja egal in welcher Weise dafür engagieren, dass du ihnen Kraft und Ausdauer schenkst, dass du ihnen ein starkes und behütetes Herz schenkst und einen geschulten Blick. Möchte ich bitten für Beharrlichkeit bei all den Herausforderungen, denen sie immer wieder gegenüberstehen müssen und bei den Hürden, die ihnen auch immer wieder in den Weg gelegt werden. Ich möchte dir danken für die Hoffnung, die du uns schenkst, die du ihnen schenkst, die du auch den ganzen Menschen in Armut schenkst, dass du einfach bei ihnen bist, dass wir mit dem ganzen Thema nicht alleine dastehen, dass keiner von uns da sich alleine gegen dieses ganze Netzwerk stellen muss, sondern dass es schon so viele sind, die das Thema mit aufgegriffen haben, die da mit dafür kämpfen. Ich möchte dich bitten, für Heilung damit umzugehen, für diejenigen, die schon da befreit wurden und für den Mut, einfach weiterzumachen. Ich möchte dir die Politik bringen, Herr, die ja in vielerlei Hinsicht sich um so viele andere Kleinigkeiten schert. Möchte ich bitten, dass du da einen Durchbruch schenkst, dass du ein Aufschauen schenkst auf die eigentliche Problematik. Herr, hab Dank, dass du bei allen bist, bei diesen 40 Millionen, die noch gefangen sind und bei allen, die sich dafür einsetzen, die da kämpfen und ja, die einfach einen Unterschied machen wollen.
Und Vater, ich danke dir auch, dass wir uns jeden Tag neu entscheiden dürfen. So wie wir uns jeden Tag neu entscheiden dürfen, dir zu folgen und dir zu vertrauen, dürfen wir uns auch in unserem ganz praktischen Leben, in unserem Alltag jeden Tag wieder neu entscheiden, was wir tun, was wir lassen, was wir kaufen, was wir nicht kaufen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Jesus, ich danke dir, dass du uns das gibst, was wir wirklich brauchen, was wir auch nur bei dir finden. Und das kostet nichts, das beutet niemanden aus, denn es ist deine Liebe und dein Versprechen, dass du uns siehst, jeden Einzelnen. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns auch immer mehr daran teilhaben lässt, was wir eigentlich wirklich brauchen, was eigentlich wirklich unsere innere Leere füllen kann, dass wir das bei dir immer wieder neu finden. Und ich danke dir, Vater, dass du uns auch immer wieder uns kritisch reflektieren lässt, wie wir unser Leben gestalten, unseren Alltag gestalten.
Und dass wir so, Herr, von der Theorie zur Praxis kommen. Wir merken, das ist sehr konkret. Nachfolge ist nicht nur eine Kopfsache, sondern betrifft unser ganzes Leben, betrifft die Welt, die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, für die wir um eine Freiheit bitten, die im Herzen beginnt, aber sich auch im Verhalten äußert, auch im Umgang mit anderen. Hilf uns da, Salz und Licht zu sein. Und darum beten wir, so wie du uns das gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Geht hin im Segen des dreieinigen Gottes. Er ist mit euch, er ist bei euch, er ist für euch. Amen.